D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz.
Na, kennt ihr noch dieses Geräusch? Das ist der Hü-Wagen, mein altes 80er-Jahre-Hümermobil. Mein Wohnmobil, in dem ich diese Sendung, eine Stunde Netz basteln, im Sommer immer aufzeichne. Da fahren wir dann an verschiedene Orte, zum Beispiel heute an die Station Berlin. Das ist ein alter Bus- oder Postbahnhof. Und da findet jetzt bis Donnerstag noch die Republika statt. Das ist die größte deutsche oder sogar europäische größte Netzkonferenz. Da geht es um digitale Kultur und alle Aspekte vom Internet. Und bei uns in eine Stunde Netzbasteln geht es ja vor allem ums Basteln und auch dazu gibt es genug auf der Republika. Ich werde gleich zum Global Innovation Gathering gehen, denn die haben einen Makerspace eingerichtet und was das alles bedeutet, dazu gleich. Erstmal viel Spaß in dieser Stunde. Alle Links zur Sendung gibt es auf dradiowissen.de und dann durchhangeln zu eine Stunde Netz. Mein Name ist Moritz Metz. Viel Spaß.
Dradio Wissen. Eine Stunde Netz.
Das ist jetzt die Messeatmosphäre bei Eine Stunde Netzbasteln. Heute die Sendung von der Republika 2015. Hallo nochmal, sagt Moritz Metz. Jetzt bin ich reingegangen vom Wohnmobil, vom Hü-Wagen mitten in die Republika-Halle in der Station Berlin. Und auf dieser großen Netz- und Internetkonferenz, da sind allerhand Stände aufgebaut von Firmen, von Start-ups, von zum Essen und von verschiedenen Angeboten, auch von Medien. Und der mit Abstand größte Stand ist aber der vom GIG, vom Global Innovation Gathering. Das ist ein Makerspace, ein Ort, wo, so ähnlich wie neulich mal bei Netzbasteln im Fab Lab, gebastelt wird, wo die Leute Sachen bauen können. Und da gibt es einen großen Tisch, da werden gerade verschiedene elektronische Geräte auseinandergelegt. Was legt ihr hier gerade auseinander?
Wir haben eine Nähmaschine auseinandergenommen, einen Drucker, einen Tintenstrahldrucker und einen Laptop.
Da gucken wir später gleich auch nochmal vorbei. Vielen Dank. Viel Spaß dabei. Hier werden Geräte auseinandergenommen. Steht hier aber auch ein Tischkicker. Es gibt ein Skateboard, was, keine Ahnung, ob da ein Motor rangebaut wird. Und es liegen hier, wie gesagt, sehr viele Schaltungen rum, Schaltkreise. Es gibt aber auch so Datenbrillen. Es gibt so Wasserkanister, die irgendwas mit Wasser- und Pflanzenversorgung machen. Und was auch auffällt, das Publikum hier ist auf jeden Fall nicht nur europäisch, so wie das Motto der diesjährigen Republika, Finding Europe, sondern das Publikum ist hier auf jeden Fall sehr global. Hier sind Leute von verschiedensten Kontinenten, wie man sehen kann. Und von hier will ich heute den Großteil dieser Sendung machen und einige Basteltricks und Sachen lernen aus verschiedenen Ländern. Hier beim Global Innovation Makerspace und organisiert hat den der Max. Hi.
Hallo.
Kannst du mir mal ein bisschen Überblick geben, was sehen wir hier alles für verschiedene Stationen an eurem Makerspace?
Okay, der Space ist in zwei Hälften geteilt. Bei der einen geht es um Machen, um Bauen, um Basteln. Die andere geht mehr ums Reden, sich miteinander verbinden, vielleicht auch ein bisschen Zeit haben.
Ihr habt da Leute aus verschiedensten Ländern dazu eingeladen. Woher kommen die Gelder, woher kommen die Leute?
Die Leute kommen aus der ganzen Welt, vor allem im globalen Süden. Wir haben ein starkes Netzwerk in Afrika durch eine Partnerschaft mit AfriLabs. Das ist ein Zusammenschluss aus Tech Hubs und Makerspaces in Afrika. Aber wir haben auch eine große Delegation sozusagen aus Brasilien. Wir haben jemanden aus Kolumbien dabei und Leute aus Süd- und Südostasien.
Das heißt, da gibt es auch viel von dieser Bastlerbewegung. Das gibt es nicht nur in Deutschland und in der westlichen Welt, sondern auch die bauen mit Arduinos und Raspberry Pis und Elektronik genauso rum oder vielleicht noch kreativer.
Ja, die Bewegung ist auf jeden Fall global. Die Einsatzzwecke und die Projekte sind teilweise natürlich anders und es geht um lokale Probleme und Herausforderungen oder Interessen, aber die Werkzeuge sind die gleichen. Und ich glaube, dass so der Spirit, das Gefühl dahinter auch, dass man Technologie selber schaffen kann und man die Lösung, die man braucht, am besten selber baut.
Jetzt finden hier verschiedene Workshops statt. Wir stehen gerade am Rande dieses großen Tischs. Der ist einige Quadratmeter groß und ist voll gehäuft, wie gesagt, mit Batterien, mit elektronischen Chips, mit dem Skelett einer Nähmaschine, die da gerade auseinandergebaut wurde. Was kann man dabei jetzt lernen heute?
Basis von dem Workshop ist ein Projekt von Roy Ombati aus Kenia, der einen 3D-Drucker aus Elektroschrott baut. In dem Workshop ging es darum, das Prinzip hinter der Arbeit mit Elektroschrott zu kommunizieren, indem man Geräte selber auseinandernimmt, schaut, was für Teile sind da eigentlich drin, ist es benutzbar, es steckt keine Magie dahinter und was kann man theoretisch noch daraus bauen.
3D-Drucker steht da hinten auch einer, der druckt gerade ein paar verschiedene Sachen aus und da hinten sind noch so Jungs, die haben so ein Terrarium und ein Aquarium übereinander aufgebaut, die will ich auch noch besuchen. Ja, vielen Dank, Max. Eine, die hier auch einen gewissen Überblick global hat, das ist Anna Worldman-Brown. Hi, Anna.
Hello.
You were invited because you organize Fab Labs around the globe. Du wurdest eingeladen, weil du Fab Labs international organisierst.
So we've got about 530 fab labs across more than 70 different countries. And any makerspace who wants these days, as long as they're open to the public, they have a basic set of machining capabilities, and they agree to the Fab Charter, which talks about open source and sharing your ideas. And even if you decide to have a more commercial business model for your Fab Lab, you still have to participate in the open network.
Okay. Anna hat gerade gesagt, dass ihre Organisation, how is it called?
The Fab, I consult for the Fab Foundation, but also work with a bunch of other Fab Labs.
Okay, sie arbeitet mit Fab Labs zusammen und berät die Fab Foundation und die haben jede Menge, hunderte von Fab Labs, also solche Orte wie der, wo wir mal die Bananensäge gelasercuttet haben, solche Orte, wo man eben 3D-Drucker, Lasercutter und alle möglichen anderen elektronischen Geräte benutzen kann, um was zu basteln. Und diese von diesen weltweit betreut Anna ganz viele und ist da in einem Netzwerk drin. So, how many Fab Labs came here and where do you actually live and work?
So, I live in San Francisco in the USA. I've been there maybe every other month for the past 5 years. And the Fab Labs here at GIG are, I think there are 5 or 6 Fab Labs represented and a whole bunch of other maker spaces, which could maybe be Fab Labs if they were interested.
Okay, which countries?
We've got here, there's India, Pakistan, I think they're not a Fab Lab, but they might be. There are 2 in Egypt, which are both represented. And there's someone who is working with me at Fab Lab Taiwan. A number of German Fab Labs have been hanging out as well.
Okay, also Fab Labs aus verschiedensten Ländern und...
The Polish.
Auch aus Warschau sind hier dabei. Anna arbeitet eigentlich in San Francisco, ist aber meistens nicht so oft. Which project would you suggest for me to do here right now at Republica? Welches Projekt würdest du sagen, sollte ich jetzt hier mal machen?
Well, have you checked these guys out? So this right here is Roy Ambati and Doji from Way Lab, and Roy is from Nairobi, Kenya. Doji is coming here from Lome in Togo. And they're both working on making 3D printers out of electronic waste. So there are about 500 tons of electronic waste, which are shipped from the developed world to mostly West Africa every year, at least. And that's only the waste that's legally accounted for. So the e-waste dump in Ghana, as of last year, was more toxic than Chernobyl for humans. So these guys are working on how do you safely disassemble all of your electronic gadgets, things like inkjet printers and sewing machines, some old computer parts here, and how do you make new stuff? For example, an open source 3D printer.
Okay, I'm gonna check that out in a minute. Thank you.
You're welcome. Dankeschön.
Dankeschön. Also Anna hat gesagt, dass in Ghana und Westafrika die Menge an Elektroschrott, die dort aus den westlichen Ländern antransportiert wird, so große Dimensionen annimmt, dass das Ganze letztes Jahr schon giftiger war als der Reaktorunfall in Tschernobyl. Und jetzt geht es hier zum Beispiel darum, wie man aus elektronischen Bauteilen was Neues baut. Und das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Tilde, die Republika 2015, hier ist eine Stunde Netzbasteln vom GIG Hub, dem Global Innovation Makerspace. Das sind jetzt lauter so Buzzwords, aber hier geht es darum, dass Menschen aus aller Welt zusammenkommen und Sachen basteln, hier bei der Netzkonferenz Republika bei eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und ich bin jetzt bei Roy Mangi Umbati. Hi Roy.
Hi.
You're the guy doing the workshop on how to build a 3D printer from electronic waste. Roy, der macht den Workshop, wie man aus elektronischem Müll einen 3D-Drucker baut.
Yes, that's me.
That's you. So I heard there's a big problem of electronic waste in Africa, and it all gets shipped down there, and then you have a lot of stuff to play with.
Yeah, so unfortunately, most of Europe's and the Western world's electronic waste ends up in the global south. And it works for a while, maybe a few years, and then eventually ends up in landfills. So we're trying to use it as opposed to having it have a negative effect, trying to make good out of that situation, yeah.
Roy sagt, dass eben sehr, sehr viel Elektronikmüll aus der westlichen Welt in den globalen Süden exportiert wird und dann dort einfach nur herumliegt und giftig ist, und sie versuchen das zu benutzen. So I heard a 3D printer is not here because you're missing some parts, but what actually would you normally need to build a 3D printer from electronic waste?
Actually, the 3D printer is here. It's just incomplete because, as I said, I'm missing some parts.
Can you show me?
Yes, here.
Wir sind jetzt rübergelaufen zu dem 3D-Drucker, den er wirklich aus elektronischem Müll gebaut hat. Das ist ein Gestell von der Größe von 2 Wasserkästen, hat ungefähr die Standfläche von einem. Die stehen also sozusagen so übereinander. Nach oben geht so ein Rahmen. Wir beschreiben jetzt mal, was hier alles für Teile da verbaut sind. So, let's start with the frame. Der Rahmen, der it's built from old metal.
Yeah, so the frame is built from recycled metal, which you can get anyway. It's just that I repainted it, so it looks nice.
Ist schön angemalt, ja.
And then what we got from the electronic waste were the smooth rods and the motors and the wires and the belts. So yeah, those are the main things we get from the electronic waste.
So where do those belts, for example, come from and those motors and those things here?
So smooth rods, this one in particular we got yesterday, no, the day before yesterday, from a paper printer, as well as this one. Then the others came from big scanners. So photocopy machines, scanners and paper printers are very good. The ATX power supply we get from a CPU.
Okay, also die verschiedenen Stangen, auf denen der Schlitten des 3D-Druckers sich in alle drei Achsen bewegen kann, nach oben, nach rechts und nach links und nach vorne und hinten, die Stangen kommen aus Druckern vor allem und aus Kopierern, zum Teil auch von Scannern und diese Riemen, die da drin verbaut sind, auch. Und where do the motors come from again?
Oh yeah, normal printers. Like printers mostly and scanners.
Auch die Motoren kommen aus Druckern und Scannern. Das sind so Motoren, wie man sie eben auch bei dem Bausatz, den wir mal bei einer Stunde Netzbasteln gebaut haben, verwendet haben. So you get all that for very cheap, right?
Yeah, it's very cheap. In fact, the organization where I got it from in Nairobi charge per kilo. So it doesn't matter what you get, just the amount of the weight.
Okay, in Nairobi zahlt er dann auch nur den Kilopreis für den Elektromüll. Die Kabel sind auch alle wahrscheinlich aus alten Computern rausgenommen und genauso, wie er gerade schon Roy gesagt hat, die Stromversorgung, an der mangelt es noch. There's also some parts that look like if they were printed by another 3D printer. Es gibt da auch ein paar andere Teile, die sehen eher so aus, als wären sie gedruckt von einem anderen 3D-Drucker, zum Beispiel die Zahnräder. Ich weiß nicht, ob man das hört, wenn man da dran gerade wackelt und sozusagen die Schlitten, die auf den Stangen sitzen, um dann hin und her zu fahren. So, you printed them?
Yes, so, yeah, the many parts are 3D printed, just to make everything sustainable. So, you know, it's gonna be printers making parts for more printers.
Drucker, die noch mehr Teile für Drucker machen, sagt Roy, sind das. And now let's go to the electronics. Also reden wir jetzt noch über die Elektronik, die den Drucker antreibt. Da unten sitzen so Chips drin. Was sind das für welche? What's that?
So for the electronics, we didn't compromise on anything. Nothing is recycled. It's the same electronic system that you'll find in a normal RepRap Prusa i3 3D printer. It's just the Arduino Mega. Together with its shield and everything. So this is standard for any 3D printer.
Okay, also das ist eigentlich nur ein Standardbauteil, was auch in anderen RepRap, so heißen diese Drucker, die sich selber auch replizieren können, verbaut ist. Und diese Maschine funktioniert. So this machine already works if there's some power supply, right?
Yes, it will work. So okay. Before the end of Republika, it will be working.
Bis zum Ende der Republika wird sie auch funktionieren. Dieser 3D-Drucker, ich mache auch gleich nochmal ein Foto davon. Jetzt können wir noch über das Plastik reden. So, I heard that also the plastic, the material that you use for printing, is it also recycled? Ich habe gehört, das wird auch recycelt hergestellt, das Plastik.
Yeah, so basically the enterprise I'm trying to set up is social. So the value chain stems back down to waste collectors. So they identify the waste and they sort it, clean it, and then sell it to me at a higher price than they would sell it to any other organization. So my profits trickle back down to them. So the idea is I collect PET waste, the plastic bottles, and then grind them and extrude them to form filament, which we use for the printer. So that's a supporting business. So I supply both printers and recycled filament.
Also Roy hat da auch ein eigenes Business am Laufen, wo er PET-Flaschen von Plastiksammlern zusammenstellt und sie dann eben auch ein bisschen teurer aufkauft, damit die auch einen Profit haben. Und daraus wird dann eingeschmolzen dieses Plastik. Can you also do different colors? Kannst du auch verschiedene Farben machen dafür?
Yeah, definitely you can do different colors. That's either you just play with dyes or you know sort them. You only use Coke bottles or Sprite bottles or whatever. It's possible.
Vielen Dank, Roy, für die kleine Einführung. Fotos, wie gesagt, gibt es auf der Webseite von die Radio Wissen, von dem aus Elektroschrott zusammengebauten 3D-Drucker. Vielen Dank, thank you.
Thank you very much.
Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend. Heute die Ausgabe von der Republika 2015, der einstigen Blogger-Konferenz, auf der aber mittlerweile auch die Maker sind. Und die sind aus der ganzen Welt angereist, zum Beispiel aus Weimar. Hallo, Martin und Frank.
Hi.
Hi.
Ihr habt hier eine Art Aquarium zu stehen, beziehungsweise eigentlich zwei Aquarien. Keine Ahnung, ihr könnt mich gleich verbessern, was das ist. Das sind zwei Kisten, so groß wie eine Getränkekiste, aber ein bisschen höher und aus Glas. Unten sieht es aus wie ein Aquarium, da kann man ein bisschen ranklopfen. Das ist halt ein Aquarium, wo Wasser drin steht und eine Pflanze drin ist und ein paar Muscheln und Steine drin liegen. Und drüber steht die gleiche Kiste nochmal, aber da wächst Basilikum, verschiedene Pflanzen. Und unten gibt es noch so eine Schublade mit verschiedenen Chips. Fotos mache ich davon auch, die findet ihr auf dieradiowissen.de oder bei Facebook oder bei Twitter. Netzbasteln heißen wir da. Und jetzt erklärt mir mal, was diese Kistenkonstruktion ist.
Die Kistenkonstruktion ist ein Hydroponiksystem. Unten sind normalerweise noch Fische drin und die machen natürlich auch Dreck. Und wir kümmern uns darum, dass der Dreck von den Fischen in den Pflanzenkübel oben gefiltert wird und wieder in Dünger umgewechselt wird. Und das Ganze macht das Ganze zu einem deutlich effizienteren Zyklus der Fisch- und Pflanzenzucht in einem vereint und dass man das auch zu Hause benutzen kann, um seine Kräuter anzubauen.
Das heißt, die Fische düngen, so ähnlich wie man ansonsten vielleicht Rinderdung verwendet und das dann mit als Gülle auf die Felder streut, die düngen dann sozusagen die Pflanzen, die da oben laufen, und das Wasser muss man nie austauschen, oder wie?
Genau, man muss ab und zu mal ein bisschen Wasser nachlegen, weil es einiges Verluste gibt durch die Verdunstung natürlich und durch das Pflanzenwachstum, die dann Wasser aufnehmen. Aber ansonsten braucht man da nichts sauber machen, wie man das sonst aus dem Aquarium kennt. Man muss auch nicht das Wasser irgendwie auswechseln. Das läuft alles vollautomatisch.
Das klingt total verrückt. Da steht ja jetzt Plants and Machines. Nun sind das ja Pflanzen und Tiere, die da schon mal mit dabei sind. Aber was ist jetzt die Maschine? Also was macht dieser Elektronik-Schubladenkasten da unten an der Kiste dran?
Schublade. Ist randvoll mit Technik gestopft, dass man da quasi oben den Pflanzen das Licht so anpassen kann, wie man es braucht. Dass genau das Spektrum rauskommt, was die entsprechende Pflanze braucht, dass man genau den Luftgehalt unten hat in dem Aquarium, was die Fische brauchen, und dass das alles perfekt aufeinander abgestimmt wird in einem Ökosystem, das als geschlossenes dann dadurch erst richtig funktioniert.
Das will ich jetzt noch ein bisschen genauer verstehen. Also wenn ich in diese Schublade reingucke, dann sehe ich da, hatten wir auch schon in der Sendung, das dürfte ein Raspberry Pi sein, der verschiedene Anschlüsse hat, also dieser kleine Minicomputer. Ihr erinnert euch an die letzte Sendung, wo wir das Barfahrrad gebaut haben und da ein Raspberry Pi für die Musik verwendet haben. Und dann sind da noch verschiedene andere Schaltkreise, die sind miteinander verbunden. Was ist das andere?
Da haben wir einmal das wichtigste Board, das Powerboard, was aus jedem haushaltsüblichen Computernetzteil ein bisschen Strom rauszieht und das eben auf unsere Hardware verteilt und damit auch den Raspberry Pi im Prinzip betreibt.
Okay, Stromversorgung und diese beiden anderen weißen Geräte, was machen die? Also das sind auch so Platinen mit USB-Anschlüssen dran, sehe ich.
Genau.
Kleinen Lämpchen, Schaltern, Anschlüssen, die sind aber weiße Platinen. Was machen die?
Na, die kümmern sich zum Beispiel, eine Platine ist dafür da, um Sensoren auszulesen.
Und was habt ihr für Sensoren?
Wasserstand, Wassertemperatur, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Lichtspektrum, pH, Bodenfeuchtigkeit.
Also das waren Sensoren. Jetzt ungefähr schon 7 Sensoren, die ihr da drin verbaut habt, in diesem Ökosystem.
Genau, also die Sensoren benutzen wir halt, wie schon gesagt, um die Umgebung von den Pflanzen, von den Fischen möglichst perfekt zu gestalten, damit wir einen möglichst effizienten Anbau halt schaffen.
Jetzt habt ihr natürlich unten das Wasser, da wird zum Beispiel gemessen, wie ist der pH-Wert davon, und wahrscheinlich merkt ihr auch, wie verunreinigt ist das Wasser, oder? Wie kriegt ihr das raus?
Ja, da gibt es bestimmte Parameter, die man eben auslesen kann, unter anderem den pH-Wert oder den EC-Wert oder den Dissolved Oxygen-Wert auch. Der sagt einem dann natürlich viel über die Wasserqualität und wie man diese beeinflussen muss. Und diese Elektronik, die du hier siehst, worüber du schon gefragt hast, ist quasi nichts anderes als ein Arduino, bloß halt ein bisschen noch mehr zugänglicher, dass man Sensoren noch einfacher anstecken kann.
Und Arduino, kurz in Klammern, ist auch so ein Minicomputer wie der Raspberry Pi, kostet sogar noch ein bisschen weniger, kann auch ein bisschen weniger, aber ist auch trotzdem total praktisch, gerade wenn man einfache Sachen bauen will. Damit haben wir zum Beispiel diese Cappy gebaut, die jeden Fernseher ausschalten kann. Letzten Sommer war das. So, aber jetzt weiter.
Genau, und das Besondere ist halt noch, dass wir ein Bussystem integriert haben, einen RS-485-Bus. Das ermöglicht uns, diese kleinen Platinen extrem weit voneinander entfernt aufzustellen. Und das haben wir gemacht, weil wir unsere Technik auch einsetzen wollen, um größere Gewächshäuser zu automatisieren.
Das ist jetzt hier nur sehr klein, das ist ja nicht mal ein Quadratmeter groß, sondern noch viel weniger. Das ist dann natürlich nicht ausreichend, um da jetzt eine Landwirtschaft drauf aufzubauen.
Genau, richtig. Aber wie gesagt, die Elektronik ist halt so designt oder so entwickelt, dass sie eben gleich schon auch in größeren Szenarien eingesetzt werden kann. Weil Also entweder habe ich ein riesengroßes Gewächshaus, was ich automatisiere, und dann kaufe ich halt von großen Firmen Technik, die mich ganz viel Geld kostet. Aber was ist mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die irgendwie auch Nahrungsmittel produzieren wollen? Die haben eben noch keine Automatisierungstechnik, von der sie profitieren können.
Was kommen jetzt da unten für Fische rein? Weil ich sehe gerade keine, oder bin ich blind?
Genau, die haben wir nicht mitgenommen. Die sind noch in Weimar. Die wollten wir jetzt nicht so stressen mit der Messe. Wir haben hauptsächlich Zierfische da drin, einfach weil sie am schönsten aussehen im Büro. Neonsalmler, Guppies oder Goldfische. Aber im Endeffekt geht jeder Süßwasserfisch, je nachdem wie groß das System dann nachher ist.
Und oben, was für Pflanzen werden dann da am besten gedeihen?
Im Prinzip fast alle Pflanzen. Man muss so ein bisschen darauf achten, dass die Pflanzen sich quasi in dem richtigen pH-Bereich aufhalten. Also wir können zum Beispiel keine Pflanzen anbauen, die einen sauren Boden brauchen, wie zum Beispiel Blaubeeren. Aber ansonsten alles in einem pH-Bereich von 6 bis 8 ist auf jeden Fall machbar in so einem System.
Was man jetzt noch weitermachen könnte, ist, dass man Warmwasser nimmt. Das Abwasser ist zum Beispiel von einem Rechenzentrum. Das soll ja auch schon so sein, dass Fischfarmen mit der Abwärme von Rechenzentren betrieben werden.
Ja, genau. Das nennt sich dann, es gibt so ein Buzzword, das heißt dann Climate Smart Agriculture, wo halt bestehende Kreisläufe aus Gebäuden oder aus technischen Einrichtungen genutzt werden, um Energie zu sparen und Ressourcen zu sparen. Ja.
Okay, ich werde mir eure Webseite noch genauer angucken. Wie ist da die Adresse?
www.plantsandmachines.de.
Okay, vielen Dank an Frank und Martin von Plants and Machines, dass ihr mir hier diesen Kasten gezeigt habt. Ein Foto gibt es, wie gesagt, davon auf netzbasteln.de oder auf dieradiowissen.de oder Twitter oder Facebook.
We are going to start by a little bit labor hard work.
Immer noch auf der Republika habe ich mich jetzt an einen Workshop gesetzt, an eine kleine Stuhlrunde auf dem Gig Innovation Maker Space und sitze jetzt beim Workshop von Tarek Omar. Hi Tarek.
Hallo.
Wir haben gerade angefangen, aus einem Netzwerkkabel die einzelnen Drähte rauszudrehen. Die sind immer so verdreht und deswegen muss man die dann erstmal entwickeln und dann werden sie auf eine Spule gemacht, weil wir heute ein Gerät bauen, mit dem man eine Batterie mehr entladen kann, als sie sonst eigentlich entladen wird. So, what are we going to build today? Was bauen wir heute?
We are going to build a simple electronic circuit called Joule Thief. Joule as in energy, not joules. So, what actually this circuit do, it steal energy from the dead battery. So the dead batteries, like we call them dead batteries, but they are not dead. So they actually, like they have, the voltage got a little bit lower. So the electronics that we use for the batteries, they doesn't consume this power. Like they need a little bit more power, like 1.5 voltage exactly.
Okay, also es gibt ja diese normalen AA-Doppel-A-Batterien und die haben normalerweise 1,5 Volt. So usually those batteries, if we say they're empty, they only have about 1.2 volts or something.
Yes, it's like it goes slightly lower, but so the electronics cannot use them, but they are not completely dead.
Also die Batterien sind trotzdem noch nicht leer, obwohl die meisten Geräte sie dann noch nicht nutzen können. Und jetzt habe ich hier eben das Kabel von einem Netzwerkkabel genommen, einzelne Drähte, und habe die auseinandergezwirbelt. Und jetzt muss ich sie wieder aufwickeln auf diese Spule. So the first part is going to bend this around that yellow thing here.
Yes, the first part actually we get a long wire, like maybe 1 meter, that's equal 27 turns over something called ferrit. This ferrit is like a round shape. You can find it in all of your electronics. And you can find like there is a wire around it on it. So we get, we round the wire over it, two wires in parallel, more than 27 turns. And this makes something called electromagnetic induction that bump the voltage.
Okay, der erste Schritt ist also, dass wir so einen gelben Ferritkern nehmen. Das sieht aus wie eine dickere Euro-Münze mit einem Loch in der Mitte. Und da muss man jetzt diesen Draht, den wir gerade von einem Netzwerkkabel abgewickelt haben, in zwei Paaren außen rum wickeln. Mindestens 27 Mal, das mache ich jetzt mal. Bis gleich. So, jetzt habe ich hier in minutenlanger Arbeit diese Drähte 27 Mal um diesen Ferritkern gewickelt und das ist jetzt eine sogenannte Spule. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich jetzt genauso zu bauen wie Tarek. Ich will jetzt aber nochmal zwischendrin fragen, woher hast du jetzt diese Schaltung, dieses Layout? So where did you get that design from?
Yes, I got the design from the maker community. Like we, of course, we are a hackerspace, so we are active with the community. So it has been like lately famous between the maker community and from Make Magazine too. Like they wrote something about it. But mainly the first page we stopped by was a project on Instructables. It's a website for makers. So one guy who was I was searching for some project, and one guy used this in his power related project. So I just keep searching for what is the Joule Thief is, and then like I found this.
Okay. So, also Tarek hat das Ganze im Netz gelesen, natürlich, weil er ja auch vom Hackerspace in Kairo kommt. Da lesen die halt viel so zum Beispiel das Make Magazine, aber dann hat das auch nochmal in einer anderen Schaltung bei der Plattform Instructables gesehen. So basically you're checking the same websites as we do here in Europe. In Kairo ist es auch nicht anders, ihr guckt auf die gleichen Webseiten.
So, but yes, you mean like the Make Magazine and the Instructables? Yeah, of course, like... If you go to Instructable, like all of the projects that we do in Cairo Hackerspace since 2009, we put everything as a tutorial and open source on the Instructables. And we use all the maker news channels. So yes, like it's like we have to give something back to the community, because we for example, this project, we took it from the community, so we have to put something back, you know.
Also er stellt alles, was die dort im Cairo Hackerspace bauen, auch wieder zurück ins Netz, sodass dann die Community wieder was davon hat. Ich will jetzt noch fragen, wie ist die Maker-Szene in Ägypten? How's the Maker-Szene in Egypt?
The scene in Egypt, like, there is a lot of like national makers like the stuff, because we are not like a very rich country, so we don't throw anything away. So before the Cairo Hackerspace and before the maker movement in Egypt, there were already an ancient maker movement, like people use everything. We have trash, you know, but we don't throw everything in the trash. So, like, for example, the electronics board, we don't have something called electronic trash. We use it, like, there is shops that buy this stuff and use it as a spare parts. So we started from this perspective at the Hackerspace. So we want to make new stuff, not only repair or reuse or upcycle. So we want to make new stuff from this, like, a movement online or... what we had already in Egypt. So now, like, we have a lot of potential in like graduation project for engineering university colleges. That's not only that, because in Cairo Hackerspace we also work with artists, and we have a kids program. So now the situation about makers in Egypt is getting bigger. We have now like 7 hacker spaces in different cities, 5 of them in Cairo. So it's becoming more, and you know, like, everyone is becoming interested in this, and everyone is looking forward to start his own hackerspace or makerspace or fab lab.
Cool. Also Tarek sagt, dass es in Ägypten auf jeden Fall auch aufwärts geht. Es gibt mittlerweile 7 Hackerspaces, 5 davon in Kairo. Es wird nicht nur unterrichtet für Jugendliche und Kinder, sondern und an Schulen, sondern auch für Künstler. Und dass es in Ägypten auch früher schon so eine Art Maker-Bewegung gegeben hat, weil man eben nicht so viele neue Ressourcen hat und dann eben aus allen alten Sachen vieles neu bastelt. Das erinnert mich ein bisschen daran, wie es auch in der DDR oft gewesen ist. Da könnte man auch mal eine Sendung drüber machen, aber jetzt muss ich erstmal hier die Spule weiterwickeln und diese Schaltung weiter so bauen, dass dann am Ende aus einer leeren Batterie wieder Strom gezogen werden kann. So, jetzt habe ich die Spule fertig und habe das Ganze mal so zusammengesteckt auf einem kleinen Prototyping-Board. Das ist so ein kleines Plastikstück, in das man verschiedene elektronische Bauelemente provisorisch einstecken, miteinander verbinden kann. Und ich will jetzt mal meine Kollegen, die hier auch beim Workshop teilnehmen, fragen, wie es bei Ihnen läuft. Wie läuft es bei dir hier?
Super.
Ja, hast du schon mal sowas gemacht vorher?
Nee, noch nie.
Wie gefällt es dir?
Ja, es gefällt mir schon. Ich meine, das sind Alltagssachen, die unsere Welt bewegen, und...
Man kann es einfach nachbauen von den anderen, die es schon ein Stückchen weiter gebaut haben. How do you proceed? How do you like it?
I just look at this example and try to replicate it.
Wir versuchen ja alle nachzukopieren, was Tarek gerade da vom Bildschirm abbaut, eben von der Seite Instructables. Die Schaltung und den Link gibt es auch auf deradiowissen.de und auch Fotos von dem, was wir hier gerade machen. Jetzt muss ich hier mal noch weiter verkabeln und die Spule anschließen. So, jetzt ist der Schaltkreis komplett zusammengesteckt, die Batterie ist angeschlossen, ein kleiner Widerstand ist dabei, ein Transistor und eine Leuchtdiode. Und jetzt haben wir die Batterie angeschlossen, aber es leuchtet noch nicht. You know what's wrong? Maybe the battery is empty.
I mean, that's good, you know, because we need empty battery anyway, so it should light because the battery is empty.
Ja, genau, das ist ja eine Schaltung, wo leere Batterien funktionieren sollten. Da zählt die Ausrede, dass die Batterie vielleicht leer ist, ja nicht. Das ist hier eine alte, leer gejodelte 1,5 Volt Doppel-A-Batterie, eine Akaline. So, but failure is always important too. Es ist auch immer wichtig, sich mal zu täuschen oder mal einen Fehler zu machen, oder?
Exactly. That's actually how you learn. You know, that's how you learn. And when you know what you did wrong, now we know something. Now we learned what you did wrong and like why you should do it like this. You know, like right now, you were copying from the other circuit. Maybe you understand some stuff. But when you do something wrong, you just like, yeah, now I know what I did wrong. So,
wenn man was falsch gemacht hat, dann lernt man, wie es richtig geht. So, jetzt leuchtet diese weiße LED und diese Lampe leuchtet, obwohl die Batterie schon wahnsinnig leer ist. So, what did you change to make it work?
It was so simple, but we couldn't see it. Maybe because we stand over on front of the computer a lot. It was like we missed the hole in the middle, like we in the middle leg in the for the transistor. We just like we put it, you put it inside, or I put it inside when I made it again, in the next hole that was completely empty.
Okay, wir hatten uns mit einer Sache versteckt und dann hatten wir ein Loch benutzt, das nicht richtig funktioniert und deswegen ging es nicht. Aber jetzt funktioniert's. Hier die Joule-Deep-Schaltung, eine Schaltung, die eine Batterie ausnutzen kann und noch Licht produzieren kann, damit, obwohl die Batterie eigentlich schon ziemlich leer sein sollte.
Okay.
Thank you. Thanks a lot.
You're welcome. Thank you.
Danke. Tarek vom Hackerspace in Cairo. Work, 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 workshop. Beim GIG Hub, dem Global Innovation Makerspace auf der Republika 2014, da gibt es Workshops noch und nöcher und einer hat mich noch interessiert. Und zwar hieß der, wir bauen einen 3D-Scanner, nicht Drucker, aus Lego. Du bist Dominik von der TU Darmstadt und ihr habt diesen Workshop angeboten. Wie geht das?
Ja, also wir haben uns eigentlich überlegt, wir wollen 3D-drucken, kann ja heute fast jeder. Also das ist sowas, die 3D-Drucker werden wirklich immer günstiger, jeder hat sie mittlerweile zu Hause stehen. Wir wollen 3D-scannen und das wollen wir mit möglichst wenig Geld machen. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen einen 3D-Scanner bauen, den jeder zu Hause nachbauen kann. Und letztendlich besteht er nur aus sehr, sehr einfachen Materialien. Wir haben eine Webcam, die muss nicht teuer sein, das muss kein High-End-Modell sein. Das kann,
ja, so ein Ding habe ich sogar selber auch zu Hause, kostet 80 Euro. Damals, vor 10 Jahren, hat es 80 Euro gekostet, die gibt es jetzt viel günstiger, Webcam, okay?
Wir haben einen Linienlaser, das ist vielleicht etwas Exotisches, aber ich kann verraten, der kostet, wenn man es im Internet kauft, 7-8 Euro. Das heißt, es ist wirklich auch sehr verschwindend gering.
Das ist also so ein kleines, sieht aus wie eine Glühbirne, aber auf der anderen Seite kommt eben der Laser raus und hinten gehen zwei Kabel raus und das kann man dann an eine Stromversorgung mit einem Netzteil anschließen. Wirklich sehr einfache Schaltung.
Was bei dem Laser wichtig ist, ist ein Linienlaser. Also nicht der Laserpointer, den wir alle kennen, sondern es ist ein Linienlaser, der eine Linie erzeugt. Und die wird auf ein Objekt, was wir scannen wollen, projiziert.
Das heißt, in dem Fall eine Badeente.
Das ist jetzt hier unser sehr humoristisches Beispiel, ich gebe es zu. Und das Objekt befindet sich auf einem Drehteller. Der wird mit einem Lego-Motor angesteuert und kann immer um 1 Grad gedreht werden. Und wir nehmen dann mit der Webcam quasi Einzelbilder auf, 360 Stück, jeweils aus einem Grad Drehung. Und aus diesen Bildern wollen wir dann letztendlich ein 3D-Modell berechnen, das wir mit einem 3D-Drucker problemlos ausdrucken können.
Diese Linie sollte eigentlich immer gerade sein, wenn aber das Objekt nicht ganz parallel und eben ist, wird dann die Linie dadurch krumm. Auf der Ente jetzt in diesem Fall. Und diese Krummheit erkennt die Kamera und kann das dann wiederum in Kenntnis der verschiedenen Schritte dieser 360 Bilder wieder umrechnen in 3D-Modell am Ende. So funktioniert es.
Richtig. Im Prinzip ist das perfekt zusammengefasst. Da habe ich eigentlich gar nichts dran auszusetzen.
Okay. Das heißt, man kann sich für unter 100 Euro wahrscheinlich so eine Kamera bauen. Wie genau ist das dann? Also wenn das jetzt 360 Schritte hat, dann ist das ja nicht so genau wie bei einem Drehteller, der 3000 verschiedene Schritte machen kann. Dann gibt es ja viel mehr Perspektiven sozusagen.
Das ist richtig. Es war bei uns eine Überlegung, wir wollten einen Schülerworkshop machen. Die Idee war, das Ganze soll günstig sein und es soll mit Materialien gemacht werden, die jeder zu Hause zur Verfügung hat. Und da scheidet ein Drehmotor, der 3000 Schritte kennt, einfach aus. Wir haben momentan ein Modell, wo wir das genau so ausprobieren, also mit einem sehr viel feingranulareren Motor arbeiten, um eben auch ein viel genaueres Bild zu erzeugen. Für den Workshop ist das vollkommen ausreichend, weil das Modell, was wir am Ende rausbekommen, tatsächlich Ähnlichkeit hat mit dem Objekt, was wir gescannt haben.
Wenn man das Ganze dann wieder ausdruckt, würde die dann noch ungefähr genauso aussehen?
Naja, sie hätte auf jeden Fall schon mal nicht die Farbe. Also es ist ja hier schon gelb-orange und hat eine Schwimmbrille auf. Das würden wir nicht mehr haben, es wäre einfarbig. Und vermutlich wäre die Ente ein bisschen gestaucht. Also man kann das Ganze auf einem, ich sag mal, wir machen es auf einem etwas niedrigeren Niveau machen. Man kann sehr viele Optimierungen noch vorgreifen. Was das Problem bei unseren Modellen manchmal ist, ist, dass die Modelle nach oben und unten etwas länglich werden. Das liegt an der Verzerrung der Webcam, die wir benutzen. Die kann man rausrechnen, aber das würde auf eine Mathematik führen, die viel weiter weg wäre.
Okay.
Das heißt, es hat Ähnlichkeit auf jeden Fall. Man kann es wirklich erkennen und man kann durchaus auch kleine Strukturen erkennen. Aber es wäre nicht die 1:1 Kopie, die man sich jetzt unbedingt vielleicht vorstellt.
Das heißt, es geht bei dem Projekt auch darum, dass man dann eben Sachen lernt von denen, die man da gebastelt hat.
Richtig, also wir wollen eigentlich zeigen, Mathematik ist nicht nur was ich in der Schule mache und was überhaupt keine Anwendung hat, sondern wir wollen genauso sehen, die Mathematik, die kann ich benutzen, um solche coolen Sachen zu machen. Und das ist für viele auch durchaus ein Motivationsbooster dann wieder für die Mathematik, weil man dann eben merkt, okay, das ist ja nicht nur irgendwas Abstraktes, was ich da mache, sondern das kann ich wirklich gebrauchen für Sachen, die mir Spaß machen.
Gut, vielen Dank. Dominik von der TU Darmstadt, ganz global hier alles und wie gesagt, Fotos von der lasergescannten Ente, die findet ihr auf deradiowissen.de oder durchklicken bei netzbasteln.de und dann zu Netzbastel 30, das ist heute die 30. Ausgabe. Yippie. Aber sie geht bald zu Ende. Ich gucke jetzt gerade noch kurz rüber zum Nachbarstand Fashion Tech Berlin und da werden Voodoo-Puppen gebaut, genäht aus Stoff. Entschuldigung, was baut ihr hier gerade?
Voodoo-Puppen und die sind reaktiv.
Was heißt dann reaktiv in diesem Fall? Was sollen die dann können? Also ihr habt hier vor euch so Filzstücke und so kleine elektrische Schaltungen mit Lautsprechern und wahrscheinlich so textilen Schaltern, ne?
Genau, das sind textile Schalter und durch den einen Schalter kann man mit einem Nadelstich quasi den Sound programmieren. Das ist im meisten Fall ein Schrei oder man könnte ja auch eine nette Grußbotschaft programmieren. Und die andere Schaltfläche kann man quasi mit einer Nadel aktivieren, dann wird der Sound abgespielt, den man vorher aufgenommen hat.
Okay, dann macht die verschiedene Geräusche. Viel Erfolg dabei beim Basteln, macht Spaß?
Ja, es macht sehr viel Spaß.
Sehr schön. Das war sie also, die 30. Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln, heute vom Global Innovation Gathering auf der Netzkonferenz Republika und bei der Radio Wissen. Die Kollegen senden nämlich auch noch von hier Was mit Medien. Und der Kollege ist?
Daniel Fiene, hi.
Ja, hi Daniel. Wir treffen uns zufälligerweise auf der Republika, weil du machst auch Sendung von hier dann morgen am Donnerstagabend bei die Radio Wissen. Was habt ihr vor in Was mit Medien?
Es ist ja der Wahnsinn. Wir haben 450 Stunden Programm an diesen drei Tagen Republika und das letzte Drittel ist dann ja morgen. Und was an diesen drei Tagen Medienmäßiges passiert, klären wir. Zum Beispiel sprechen wir mit einem Google-Sprecher über diese neue Wahnsinnskooperation zwischen Google und ich glaube 8 führenden, wie sie sich selbst bezeichnen, europäischen Verlagen. Und wir wollen das mal ein bisschen hinterfragen, ob das Ganze denn thematisch jetzt ein Randschleim ist oder ob das tatsächlich den Journalismus nach vorne bringen kann.
Da ist ja auch ganz schön viel Geld mit im Spiel. Was macht er noch in Was mit Medien?
Wir schauen uns außerdem mal die Heute Plus an. Das wird ja auch so im Rahmen der Republika noch genauer vorgestellt. Wir sprechen mit Daniel Bröckerhoff und er wird uns dann erklären, wie die Nachfolge von der neuen Nacht-Nachrichtensendung im zweiten deutschen Fernsehen in Hip und mit Social Media aussehen soll. Ob das was taugt, das testen wir.
Drittes Thema?
Wir haben mit Ethan Zuckerman gesprochen, der ja die Eröffnungs-Keynote hier gesprochen hat. Und er sagt uns Medien etwas, dieses Misstrauen, was wir seit einiger Zeit verstärkt gegen unsere Arbeit aus dem breiten Publikum wirklich uns entgegengebracht wird, dass das nicht mehr weggeht. Genauso wie das Internet für Verleger nicht weggeht, geht dieses Misstrauen gegen unsere Arbeit nicht weg. Und was das für unsere Arbeit bedeutet, das kennen wir dann morgen in einer Stunde Was mit Medien.
Uns könnt ihr vertrauen. Wir sind die Abendschiene bei D-Radio Wissen.
Ja.
Das war heute Abend eine Stunde Netz basteln mit Moritz Metz. Und morgen hört ihr dann am Donnerstag um 20 Uhr Was mit Medien mit Daniel Fiene. Tschüss.
Bis dann.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.